Mir ist aufgefallen, dass wir heute alle mit einem fröhlichen Gesicht hierher gekommen sind, fröhlicher als sonst, offener als sonst, freudiger im Herzen. Und wir haben uns ja vielfältig schon gesagt, dass Jesus lebt, jetzt wie gerade auch wieder im Chor erklungen. Und das soll uns doch neu ins Bewusstsein kommen. Denn nicht zu jeder Zeit scheint es so zu sein, dass wir daran denken, dass Jesus lebt. Und so ging es auch denen, die mit dem Herrn durch Israel wanderten. Sie hörten ja die Predigt, sie hörten die Verheißungen des Lebens, sie hörten auch, was Gott in Jesus Christus zukünftig tun wollte, getan hat und noch tun wird. Und dennoch gab es Zeiten, wo sie nicht mehr daran dachten, dass Gott der ewig Seiende ist. Wir hörten ja bereits aus dem Evangelium Johannes diese Auferstehungssituation und Geschichte, und wir wollen nochmal einige Verse aus dem Lukas-Evangelium dazu vernehmen. Aus Lukas 24 nach dem Luthertext. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab, die Frauen, und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Er hat gesagt, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die leinenen Tücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Ich denke, liebe Geschwister und Freunde, auch wir wundern uns manchmal darüber, dass Gott noch da ist und dass Jesus auferstanden ist. Es gibt so viele Stunden in unserem Leben, wo wir denken, Gott ist tot. Es gibt ja sogar Aufkleber, die ermunternd wirken sollen: Wenn dein Gott tot ist, dann nimm doch meinen, der lebt. Wir müssen oft daran erinnert werden. Unser Leben spiegelt oft gar nicht diese Freude an Gott wider. Wir schauen mehr zum Tod hin als zum Leben. Als ich neu diese Berichte las zu Hause, ließ ich meine Bilder mal Revue passieren, die ich aufgenommen habe in Jerusalem, vor den Stadttoren im Gartengrab. Da kann man sich so vergegenwärtigen, wie diese Situation war. Die Frauen wollten kommen zu diesem wunderbaren, muss ich sagen, das war ja ein Grab eines Reichen, Josef von Arimathea, ist ein wunderbarer Garten drumherum. Zu diesem Grab wollten sie kommen, Jesus aufsuchen, ihn einbalsamieren, ihn mit Kräutern belegen und konservieren. Ja, er ist ja tot, aber wir wollen gerne das Grab immer wieder mal besuchen. Wir wollen gerne mal an dem Grab beten. Und das machen ja auch viele Leute heute. Allerdings nicht an dem Grab wegen der Auferstehung, sondern wegen der Hoffnung, dass es irgendein Leben gibt. So laufen ja auch viele Vertreter des Volkes Israel zu den Gräbern der Propheten, um irgendwie dort eine Hilfe zu bekommen. Auch die Frauen wollten dieses Grab immer erhalten. Wenn Jesus schon nicht unter uns lebt, dann wollen wir ihn wenigstens so besuchen und uns an ihn erinnern. Und dann sah man diese Rinne vor diesem Grab, vor diesem Höhlengrab. Und man konnte sehen, in dieser Rinne ist ein riesig großer, runder Stein gelaufen, den man davor schob vor die Tür des Grabes. Und wir wissen, dass sogar die Pharisäer, der Hohe Rat, darauf bestand, dass man das Grab bewachte. Es wurde versiegelt, dass man den Stein nicht wegrollen konnte. Oder wenn jemand ihn wegrollte, dann konnte man ihn bezichtigen des Grabraubes. Aber es gab diesen wunderbaren ersten Tag der Woche. Darum treffen wir uns als Christen auch immer wieder am ersten Tag der Woche, um Gott zu loben und zu preisen, weil es der Tag der Auferstehung Christi, der Todesüberwindung war. Es war der Tag, wo das Leben, das schon immer da gewesen ist, neu erschienen ist. Die Frauen am Grab schauten zwar in das leere Loch hinein, in das Grab, und fanden nichts, bis auf die Tücher, die Leichentücher, die Petrus dann auch sah. Aber ihnen wurde die Botschaft gegeben, heute ist der erste Tag der Woche. Heute beginnt das neue Leben. Wenn ihr auch sonst in der Verzagtheit wart, dann lebt doch heute. Und dann kamen so die Gedankenerinnerungen. Wisst ihr denn das gar nicht? Das könnte uns auch heute am Ostertag gesagt werden. Weißt du gar nicht mehr, dass Jesus lebt? Wenn er doch lebt, dann rede doch mit ihm. Dann lass dich doch von ihm Leben beschenken, wenn er lebt. Wenn er tot ist, dann brauchst du nicht zu ihm reden. So wie es ja einmal auch in England jemand plakatierte: Jesus, Gott ist tot, kann man an einen Toten glauben? Natürlich nicht. An einen Toten, der kann einem nicht helfen. Wir können ja auf den Friedhof gehen und mal fragen, ob jemand dort uns helfen kann. Keiner kann uns helfen. Ein Lebender muss uns helfen. Ja, wir müssen oft daran erinnert werden, hat er es euch denn nicht gesagt? Warum geht ihr nicht darauf ein? Diese Botschaft soll uns neu zeigen, wo wir stehen und wo wir sein sollten. Jesus ist wahrhaftig auferstanden von den Toten und lebt in Ewigkeit. Petrus, von dem wir gelesen haben, es wunderte ihn. Er hat auch nicht gleich verstanden, was da vor sich gegangen war. Wunderte ihn, dass dieses Grab leer war. Er hat es dann aber wieder zu Herzen genommen. Und er konnte genau das dann nach Pfingsten den Menschen mitteilen. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihr habt ihn doch erlebt, oder nicht? Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Ein wunderbares, klares Zeugnis konnte jetzt Petrus, den erst das leere Grab wunderte, geben. Große Gewissheit in seinem Herzen, der ist auferweckt. Und es kann gar nicht anders sein. Und diese Gewissheit soll auch bei uns wieder im Herzen sein. Denn wenn das ist, verschwinden alle dunklen Gedanken. Alle dunklen Gedanken. Gedanken des Todes haben keinen Raum mehr, weil Jesus lebt. Selig ist der Mensch, der dieses Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi in seinem Herzen trägt. Was wissen diese? Sie wissen, dass die einst belastende Sünde kein Anrecht mehr in ihrem Leben hat. Und dass der Verkläger, der Satan, von dem in der Offenbarung heißt, er verklagte die Leute Tag und Nacht, dass der nicht mehr zum Zuge kommt. dass der nichts mehr zu sagen hat über dem Leben derer, die die Auferstehung Jesu in ihrem Herzen tragen, weil Jesus das Versöhnungslamm zwischen Gott und den Menschen wurde. Die Frauen am Grab Jesu und zuerst ja diese besondere Frau Maria Magdalena, die Jesus viel zu verdanken hatte. Sie hat eine besondere Art der Freiheit erlebt. Aus ihr mussten 7 böse Geister ausfahren. Und sie war gar nicht mehr vorher ihre Herrin. Sie konnte nicht tun, was sie wollte. Die Geister bestimmten in ihr, was sie tun musste. Sie war geknechtet. Und durch Jesus kam sie zum ersten Mal zu dieser Freiheit des Lebens, dass Gott will, dass wir leben. Und sie kam aus Dankbarkeit zu dem Grab und hatte natürlich auch Gedanken der Wehmut. Und dann mussten sie erinnert werden durch die Engel an das, was Jesus zuvor gesagt hat. Sie gedachten dann plötzlich auch die anderen Frauen an die Worte Jesu. Sie gingen dann weg vom Grab und verkündigten diese wunderbare Botschaft, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat, dass er auferstehen würde von den Toten, geschehen ist. Die Jünger konnten diese Botschaft zunächst auch nicht glauben. Und wie oft erinnern wir uns untereinander an den lebendigen Gott? Was kommt dann danach? Ja, aber. Ein großes Aber setzen wir dahinter. Ja. Lebt Gott? Lebt Christus? Oder nicht? Dann gibt's kein Aber mehr. Die Jünger hatten aber noch so ein Aber im Herzen und sie machten sich auf, einige, und liefen zum Grab, auch Petrus, und fanden es bestätigt. Es war leer. So, wie es der Herr gesagt hat. Der Apostel Johannes bestätigte das später auch in seinem Brief und sagt, wir haben durch den Auferstandenen, haben wir ein ganz neues Wissen in uns, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir wissen nämlich jetzt, dass wir auch aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Du kannst dir heute Morgen die Frage stellen, weißt du das? Weißt du, ob du aus dem Tod zum Leben gekommen bist? Du kannst innerlich die Antwort geben. Wenn du Jesus begegnet bist, ihn aufgenommen hast in deinem Herzen, dann weißt du das. Und weiterhin sagt Johannes, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen und das wahrhaftige Leben erkennen. Das wissen wir auch. Auferstehung von den Toten heißt, wir haben ein ganz neues Wissen bekommen. Wir sind nicht mehr die Alten geblieben. Wir sind nicht mehr die geblieben, die unwissend durch die Welt gehen. Denn, so schreibt Johannes weiter, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Dieser ist das ewige Leben. Was sucht ihr den Toten, den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr am offenen Grab, wo keiner ist? An Leben? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Später hatte man in Jerusalem an diese Tür zu dem Grab das rangeschrieben. Er ist nicht hier, dass jeder, der da hineingeht, daran denkt, hier ist er wirklich nicht. Er ist auferstanden. Der Apostel Paulus musste sogar an die Gläubigen erinnernd das Schreiben. Es war nicht nur für die Ungläubigen eine Botschaft, dass sie an Jesus, den Auferstandenen, glaubten, sondern auch an die Korinther. Da diskutierten die Gläubigen untereinander, ob die Auferstehung wirklich stimmt und wie die denn stattgefunden hat. Und er musste diesen Gläubigen sagen, wenn Jesus wirklich nicht auferstanden ist, dann braucht ihr überhaupt nicht mehr zu glauben. Dann hört auf! Hört auf, an Gott zu glauben. Ihr habt doch gar keine Chance. Dann ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in den Sünden. So sind auch die, die in Christus im Glauben gestorben sind, die sind verloren. Sie sind einfach verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wir glauben an das Auferstehungsleben und kennen es nicht. Es gibt es überhaupt nicht. Das musste Paulus den Christen sagen. Wir verstehen das fast nicht. Christen sollten doch alle in dieser Hoffnung der Auferstehung leben. Muss man sie immer wieder erinnern? Und er schrieb dann weiter, nun aber ist doch Christus auferstanden von den Toten. Er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und weiter wies der Apostel Paulus darauf hin, dass ihn ja viele gesehen haben, den Auferstandenen. Waren die Frauen, von denen wir ja gelesen haben und schon gehört haben im Johannesevangelium, Maria Magdalena. Es waren die Apostel, es war Petrus allein, es waren 500 Brüder auf einmal, die ihn gesehen haben. Und Paulus sagt, und danach habe auch ich ihn als eine unzeitige Geburt gesehen, bei seiner Bekehrung vor Damaskus. Die Zeugen der Auferstehung Jesu von den Toten sind ja bis zu dem heutigen Tag vorhanden. Oftmals reden meine Frau und ich darüber und erfreuen uns einfach dieses neuen Lebens. Am Karfreitag dachten wir daran, dass es genau 40 Jahre her ist, als wir das neue Leben empfingen. Am 18. April, vor 40 Jahren. Und wir freuen uns immer noch über das neue Leben und haben immer noch die Zuversicht, dass Gott für uns da ist. Zeugen der Auferstehung. Und wir dürfen das mitteilen, sei es unter unseren Angehörigen oder auch in der Nachbarschaft, in der Welt. Auch heute gibt es immer noch Zeugen der Auferstehung Jesu. Man kann es in ihrem Leben sehen. Und Petrus schrieb dann später, das ist ein Wunder der Gnade. Ihr habt ihn doch nie gesehen. Mit euren Augen. Und doch liebt ihr ihn. Doch glaubt ihr an ihn. An den Auferstandenen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und obwohl der Satan versucht, wie es in der Offenbarung 12, Vers 10 steht, die Gläubigen jeden Tag zu verklagen, kommt er nicht mehr zum Zug. Denn Paulus sagt auch, wer will jetzt noch die Auserwählten Gottes beschuldigen? Jesus ist darauf verstanden. Das Leben ist da. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verurteilen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist und der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wo gibt es da noch eine Schranke? Wo gibt es da noch einen Zugriff für das Böse? Es ist ausgeschaltet. Wenn wir auf den Auferstandenen blicken. Ein Punkt könnte uns beschäftigen darüber, dass auch wir manchmal den Lebenden bei den Toten suchen. Es gibt ja gläubige Leute, ist eigentlich nicht verständlich, die an Gott glauben, an den Schöpfer, aber sie glauben nicht an das ewige Leben. Passt das zusammen? Zur Zeit Jesus waren es die Sadduzäer. Sie glaubten an Gott, an die Gebote vom Sinai, aber sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Sie glaubten nur an ein geordnetes Leben im Diesseits, durch die Vorgaben Gottes, wie man miteinander leben kann. Aber sie glaubten nicht an ein Leben danach. Auch heute haben wir so manche Religion, die das zum Ausdruck bringt. Hier ja, aber dort nein. Gehören wir manchmal auch dazu? Dreimal hat der Jesus doch den Jüngern und denen, die mit ihm liefen durch Israel, gesagt, dass er wohl sterben würde, aber am dritten Tag auferstehen würde von den Toten. Er sagt es einmal den Jüngern in Caesarea Philippi, als es um die Frage ging, bist du der Messias? Ja, ich bin es. Und ich werde überantwortet werden von den ältesten hohen Priestern, Schriftgelehrten. Und sie werden mich töten. Aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Und noch einmal in Galiläa sagte er dann nach der Verklärung auf dem Berg Tabor, als er wieder am Fuße des Berges war und auch die verzweifelten Jünger gesehen hat, die mit den äußeren Lebensumständen nicht zurechtkamen. Sie werden den Menschensohn töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Ein Hoffnungszeichen des neuen Lebens. Und nochmal auf dem Weg nach Jerusalem sprach der Herr, sie werden ihn den Heiden überantworten, dass er verspottet wird, der Menschensohn, gegeißelt, gekreuzigt, und am dritten Tag wird er auferstehen von den Toten. Hab doch Hoffnung. Sie haben das immer wieder gehört. Müssen wir das auch immer wieder hören? Wir sollen doch sagen können, so wie es im Psalm 118 steht, und lernen, es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Das ist ein Wort für die Auferstehung. Machen wir das noch so? Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Und im Vers 9, es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten, sondern vielmehr zu sagen, der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Und dann kommt dieses wunderbare Wort der Folge des Vertrauens auf den Herrn. Man singt dann mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Dieses freudige Singen ist ja nur möglich, wenn wir uns auf den Herrn, den Auferstandenen, verlassen. Wenn wir uns auf Fleisch und Blut verlassen, können wir nicht mehr freudig singen. Dann werden wir traurig. Merken wir das? Welche Erwartungshaltung haben wir als Kinder Gottes? Welche Erwartungshaltung zu dem Mann, zu der Frau, zu den Kindern, zu den Glaubensgeschwistern, zu den Menschen um uns herum? Zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus? Fragen wir uns das persönlich. Was tut Jesus seit seiner Auferstehung für uns? Drei kurze Punkte. Er heiligt. So lesen wir es gleich im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Er heiligt. Er macht uns gesund. Er macht uns nicht nur einmal gesund zum neuen Leben, sondern fördert auch die Heiligung in unserem Leben. So wie es im Thessalonicher Brief heißt, dass es Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr verwandelt werdet. Es soll immer schöner werden in unserem Leben, in unserem Wesen. Er heiligt uns. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, durch wen wir diese Botschaft hören. Manchmal sagen ja Menschen, ach, der will ein Christ sein, der hat zwar gesagt, Jesus ist auferstanden von den Toten, aber der ist ja auch noch nicht so komplett äußerlich. Auf den kann ich nicht hören, deswegen ist Jesus nicht auferstanden. Die Botschaft bleibt bestehen, auch wenn wir noch einige Hemmschuhe in unserem äußeren Leben vorfinden. Die Botschaft bleibt bestehen, der Herr ist auferstanden. Aber wir sind berufen, durch Jesus geheiligt zu werden. Zur Zeit der Reformation wollten einige Ordensbrüder Martin Luther nicht ausersehen sehen als Werkzeug in Gottes Hand. Denn er war immerhin ein abtrünniger Mönch. Und dann hatte er auch noch eine so derbe Sprache. Durch den kann das Evangelium doch nicht gesagt werden. Vielleicht ein Erasmus von Rotterdam, der war etwas gebildeter und hatte eine bessere Form und Fassung. Den könnte man als Reformator einsetzen. Und so wird oft die Lehre auch nicht nach dem eigentlichen Inhalt und Wert beurteilt, sondern auch nach den Menschen, die es sagen. Wir wissen, Luther war ein gutes Werkzeug in Gottes Hand. Wir beurteilen oft die Lehre, die Wahrheit der Lehre nach den Menschen. Aber wir sollen sie nach der Heiligen Schrift beurteilen, nach dem, wie Gott es sagt. Deswegen, wir sind berufen zur Heiligung, zur persönlichen, auch wenn andere anders leben. Was tut Jesus noch? Er führt. Er führt uns, so wie es im Römerbrief steht. Dazu ist Christus gestorben, wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Er will das Sagen haben über deinem Leben. Und er will es wunderbar einrichten. Und er sagte es schon vor seinem Leidensweg im Blick auf Hirte und Herde und Schafe. Er sagt, der gute Hirte geht voran. Ich führe dich. Du musst gar nicht vorangehen. Lauf mir einfach nur hinterher. So wie die Schafe dem Hirten. Dann bist du immer richtig. Ich führe dich. Und er regiert. Er regiert in Ewigkeit. Der Auferstandene, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und bittet für uns. Und er regiert die ganzen Weltgeschicke. Und wird auch seine Regentschaft sichtbar machen bei seiner Wiederkunft. So lesen wir es ja auch in der Schrift. Jesaja sprach, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Und sein Reich in Jesaja 9, Vers 6, was er aufrichten wird, wird kein Ende des Friedens haben, der Friede wird ausgebreitet. Jesus herrscht. Und Paulus betont hinzu, denn er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort sich nicht selbst leben. Das ist ein starkes Wort. Hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das tut Jesus in deinem und in meinem Leben. Er will dich so in Form und Fassung bringen, dass er dich einsetzen kann für seine Sache. Und ein drittes und letztes. Der Herr will, dass du auf seine Wiederkunft wartest. Dass du bei ihm einfach bleibst, dass du nicht mehr trachtest nach dem, was unten ist, wie es Paulus schreibt, sondern wenn du an den Auferstandenen glaubst, dann trachte nach dem, was droben ist, da wo Christus ist. Wenn du wirklich an ihn glaubst, dann schau da. Wenn du nicht an ihn glaubst, dann musst du dich weiter mit dir selber beschäftigen und mit dieser bösen Welt. Aber glaubst du an ihn, sagt Paulus, dann richte deinen Blick nach oben, da wo Christus ist, und lass dich von dort beschenken. Er will dir alles geben, was zu einem gottseligen Wesen und Leben dient. Mir ist da wieder ein Bild eingefallen, auch aus dem Alten Testament, nachdem ja der Prophet Elia so niedergeschlagen war, weil er offenbar nichts das ausrichten konnte, wovon er glaubte, es ausrichten zu können. wollte er weggenommen werden von dieser Erde. Aber der Herr sagt, nein, ich gebe dir einen Auftrag. Ich gebe dir weitere Aufträge. Der eine davon lautete, gehe hin und berufe Elisa zum Propheten an deiner Stelle. Und dann lesen wir genau das, was Jesus will, dass wir tun. Wir sollen bei ihm bleiben und alles aufnehmen, was er uns sagt. Elia prüfte den Elisa. Dreimal. Und er sagte zu Elisa, weißt du, Gott hat mich nach Bethel geschickt. Bleib du mal hier, das ist doch so anstrengend und so beschwerlich. Bleib du hier, ich muss nach Bethel. Und was sagte dann Elisa? Ich komme mit, ich bleibe bei dir. Rede mir das nicht ein. Als sie in Bethel waren, sagte Elia, so, jetzt hat mich der Herr nach Jericho geschickt. Bleibe du hier. Und Elisa sagte wiederum, so wahr der Herr lebt, ich bleibe nicht hier. Ich gehe mit, denn ich weiß und verspüre, dass Gott mit dir ist und ich beschenkt werden soll. Als sie nun in Jericho waren, sagte Elia, bleib jetzt hier. Gott hat mich zum Jordan gesandt. Und wiederum sagte Elisa, egal, wo du hingehst, ich verlasse dich nicht. Und dann steht so ein wunderbarer Satz dort, den Jesus in unser Leben prägen möchte. Da gingen die beiden miteinander. Miteinander. Das sollen wir auch mit Jesus tun. Miteinander mit ihm durch die Zeit gehen. Und seid gewiss, liebe Geschwister, der Herr wird alles gut machen. Zu den Frauen am Grab mussten die Engel sagen, denkt doch bitte mal daran. Was hat denn der Herr euch gesagt? Fällt es euch noch ein? Ja, na dann lebt doch danach. Wenn er gesagt hat, dass er aufersteht und lebt, ja, dann glaubt ihm doch. Und wir sollen auch heute erinnert werden daran, dass der Herr für uns da ist. Und nicht, dass wir immer nur auf die böse Welt schauen und uns mit der bösen Welt beschäftigen, mit den widrigen Umständen, sondern mit dem lebendigen Gott. Gertrud Wegener hat mal einen kleinen Abriss geschrieben darüber, über diese Frage, was Glaube bedeutet an Gott. Weißt du, was Glaube ist? Glaube ist ein Stab, daran du gehen kannst, durch steiniges Land, der nicht zerbricht, der Stab zerbricht nicht. Ein Quell, der immer Wasser hat, den Durst gelabt und nie versiegt. Ein Brot, das Leib und Seele nährt, sich nicht verzehrt, die Kräfte gibt. Ein Stern, der nicht verlischt bei Nacht, stets neu entfacht am Himmel zieht. Der Sonne Lauf, noch kaum geahnt, schon Wege bahnt im Morgenrot. Ein Vogel, der im Dunkeln singt, es hell erklingt zu Gottes Lob. Ein Hoffen, was schon Danke sagt, nicht seufzt noch klagt, geduldig bleibt. Ein Senfkorn, welches Berge sprengt, die Welten lenkt und fruchtend treibt. Ein Heiland, der auf Golgatha den Tod nur sah, doch auferstand. Der Glaube, der im Herzen lebt, wie ein Gebet, der hat Bestand. Suche nicht den Lebendigen bei den Toten. Jesus ist da. Amen.